Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ich mache heute die ganze Sendung nur auf Bayerisch, wenn ich mich das richtig so sehe. Oh mein, ehrlich, gell. Per, das ist vielleicht eine etwas der Branche übliche Selbstverliebtheit, aber gibt's einen Live-Call von einem Play von dir, an den du dich erinnerst, Also irgendwie, hast du danach einen Clip bekommen von einem geilen Per-Günther-Play und dann den Kommentar gehört und du erinnerst dich immer noch daran?
Ich glaube, es ist Chris Schmidt mit Eiern aus Stahl. Wir spielen gegen Frankfurt, glaube ich. Und ich habe mich entschieden, die ersten 30 Minuten einfach gar nichts zu machen. Und dann, glaube ich, in den letzten paar Minuten irgendwie habe ich ein paar Dreier reingehauen und einen wichtigen, was vielleicht der wichtigste, oder ich sage Top 3, 4 wichtigsten Würfe meiner Karriere. Und Chris Schmidt ist begeistert und haut ein paar gute Dinge raus.
Chris Schmidt in der Begeisterung. Ja, weil ich finde das sehr spannend, weil wir haben uns ja so als kleines Mini-Team, aber ich finde das eigentlich ganz lustig für den Einstieg, so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was sind denn unsere Lieblings-Game-Winner? Ne? Anlass ist natürlich Kyrie Irving mit einem der craziesten Würfe, die man je gesehen hat. Ich glaube, man merkt es an der Reaktion danach, Luka Doncic, der nicht mehr glauben kann, was er da sieht. Dieser Lefty irgendwie. Also erstmal Frage an dich, Per. Du hast viele Basketballtrainings absolviert. Übt man so einen Wurf auch mal? Wenn man sagt, ja, wir haben jetzt eh schon alles gemacht, probiert man dann mal so ein Ding?
Nein. Also man spielt natürlich rum mit seiner linken Hand. Es gibt alle möglichen Shootouts. Man schießt auch wilde, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich viele Haken geschossen in meinem Leben, auch im Training verwendet. Aber natürlich dann nur rechte. Man hat auch schon mal einen linken Haken gesehen, aber der ist ja zwischen Freiwurflinie und Dreierlinie. Und also,
crazy,
es ist, wie gesagt, es ist einer der wenigen Game Winner, der bei mir auch so richtig nachwirkt, weil es ist die perfekte, ich glaube, warum er so faszinierend ist, wenn ich gehe davon aus, dass es nur eine einzige Person gibt, die in dem Moment wirklich vielleicht, also ich glaube, den Wurf trifft nur Kyrie Irving auf dem Planeten, glaube ich. Ich glaube das wirklich. Mhm. Also normalerweise würde ich immer Luca dazustellen.
Ja.
Egal was. Ich glaube, Luca ist der König davon. Ich habe jetzt auch, das war ja anders, wir haben ja so ein bisschen recherchiert. Luca ist auch der König der verrückten Buzzerbeater. Bisher waren seine Game-Winner aber immer sehr, also was heißt für seine Verhältnisse, genau die Moves, die er wirft, seine Stepbacks, entweder nach links oder nach rechts, meistens nach links. Aber er hat auch wirklich schon verrückte Dinger, so um den Buzzer zu schlagen. Aber ich glaube, den trifft nur Kyrie.
Ja, du sagst genau das, was ich auch gesagt hätte. Ich glaube, Luca ist der einzige Spieler noch, der das zutrauen würde. Es gab diesen einen crazy Luca-Game-Winner. Damit kommen wir vielleicht schon in unser Ranking. Wir haben uns, glaube ich, beide mal so 3 rausgesucht, die uns besonders gut gefallen. Der hat es nicht in meine Top-Liste geschafft, aber er war in den Honorable Mentions ganz oben. Das war während der Corona-Zeit gegen die Memphis Grizzlies mit irgendwie einer Sekunde auf der Uhr, wo er den Ball bekommt von Maxi Kleber, Sideline
ja.
aus, und dann zwischen 2 durchgeht und dann von einem Fuß
ja, zu der Lina. Der ist wahrscheinlich so Degree of Difficulty von Luca Top 3 Würfe, und dass der natürlich noch das Ding beendet, ist Vogelwild. Mhm. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich hatte ihn im Kopf, aber ich habe ihn nicht gefunden. Weil ich auch, wir haben uns auf die NBA spezialisiert, sonst wäre tatsächlich auch, also es ist ja auch kein Buzzerbeater. Der Wurf, der mich am längsten auch verfolgt hat, war der bei der Eurobasket gegen Gobert. Vom rechten Fuß mit der rechten Hand.
Ja.
Aber ich weiß genau, welchen du meinst, weil der ist so unglaublich schwierig. Der ist entweder immer lang oder immer kurz, weil mit Speed, quasi ohne einen Stopp, so mit so einem Touchshot die richtige Distanz zu treffen, ist eigentlich nicht möglich. So, ja.
Die Frage für mich, Per, war, warum wir uns auf die NBA spezialisiert haben, ist natürlich auch so ein bisschen, war das deine Wahl, um Ricky Paulding aus dem Weg zu gehen?
die Kategorie war ja nicht welche verrückten Plays hätten vorher durch illegale Screens abgepfiffen werden müssen. das war jetzt nicht die Idee. Nein, aber was ich daran liebe, besonders wenn wir sowas in Anführungszeichen vorbereiten, ist, dass wir beide ungefähr wissen, was wir so meinen, aber es super schwierig ist, immer so die genauen Parameter dafür festzulegen, was denn jetzt genau reinpasst und was nicht. Und ich, wie gesagt, ich habe so dieses festgestellt, dass es für mich so ein Phänomen einfach. Ich glaube, bei mir war es so ein bisschen Faszination für die Schwierigkeit der Würfe, auch weil sie genauso nicht in meinem Spiel vorhanden sind und weil sie, wenn sie immer noch so irgendwie in dem normalen Bereich des Spielers sind, also wenn das nicht alles, was mit Brett ist, wird sowieso ausgeschaltet bei mir. Also wenn er mit Brett ist, dann nehme ich ihn nicht. So, es muss so sein, das muss schon irgendwie noch so, keine Ahnung, das ist sein Spiel und nur er oder irgendwie so, weißt du, dieses was Spezielles, was so eine Heldentat, die nur ein ganz bestimmter Protagonist in dieser Situation hätte ausführen können.
Mhm. Ich gebe dir recht, es gab zum Beispiel einen, also der wäre jetzt nicht unter meine letzten Kandidaten, ich habe mich wirklich mehr beschäftigt mit dem Thema als mit irgendwas je zuvor. Es gab einen Kandidaten, der unter meine letzten Contender kam, von Cam Johnson für die Phoenix Suns. Aber übers Brett hat's ein bisschen für mich eliminiert. Ich möchte noch eine Honorable Mention anführen. Das ist Luka Doncic in seiner Rookie-Saison. Aus der Ecke. Ich glaube, das war ein Game-Tying-Shot. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ein Game-Winner war.
Drei hinten sind sie, ja. Drei hinten.
Ja, genau. Dieser No-Dip, wo er gar nicht, er fängt ihn ja nicht mal gerade. Ja. Er ist irgendwie seitlich schon am ins Ausfliegen. Es ist Wahnsinn. Aber dann kommen wir doch mal zur Liste. Fangen wir doch mal
an. Ja, ich wollte nur noch einmal eine Sache, die noch auch wichtig ist, ist die Celebration danach, also ist auch so ein bisschen bei mir darin verankert. Zum Beispiel für mich, der schlechteste Celebrateur von Game Winnern ist Steph Curry für mich. Ich habe mich schon so oft mit Tommy darüber gestritten, Tommy Klepp heißt, weil er weiß immer nie, was er macht. Steph Curry ist so, du musst dich für mich für eine Rolle entscheiden. Also wenn du einen wilden Game Winner reinschießt, dann bist du entweder der Strictly Business, so der Beste aller Zeiten ist Dame Lillard. So, wenn du den durchziehst, dann musst du den aber auch durchziehen. Oder du bist so, du flexst und schreist und gehst auf den Anschreibetisch, aber dann musst du auch das sein. Wenn du den Bang Bang von Steph Curry gegen OKC Game Winner zum Beispiel dir anguckst, er macht 5 verschiedene Sachen. Er macht erst so, er kann es nicht glauben und freut sich, dann macht er einen Tanz, dann flext er und schreit so in die Crowd, dann macht er wieder was, also das ist, man sieht, er ist so überfordert mit den Emotionen und das führt dazu, dass er so sich verliert in irgendwie, er macht komische Sachen, er ist nicht Herr seiner Sinne. Und das ist, gibt bei mir glasklare Abzüge. Ich will am Ende, das muss klar sein, was du machst, du musst in deiner Rolle bleiben und es muss so, das Erlebnis und die Wiederanschaubarkeit des Game Winners muss es steigern und nicht so ein bisschen, boah, nein, jetzt kommt gleich diese cringy das Ding, wo er das macht. So. Für mich ist deswegen das beste Beispiel, ich weiß nicht, der ist schon weiter aus der Trickkiste. Es gab mal einen Dwayne Wade Game Winner für Miami vor später noch, da haben die auch so Neon-Jerseys an. Dion Waiters gibt ihm den Ball und er spielt also erst 1-gegen-1 und verliert quasi noch den Ball, stolpert in der Dreierlinie, kriegt den Ball und schießt ihn dann mit Brett rein. Und dann geht er auch auf den Anschreibetisch und poundet seine Chest. Und das ist so eine riesen Diskrepanz zwischen, was gerade für ein Play passiert ist und, also erstmal, es ist mit Brett, es ist glücklich, du hast es erst verkackt, so, und dann, wenn es glücklich ist, dann kannst du auch nicht der böse, große, starke Mann sein, sondern dann musst du der humorvolle, ja, also ich habe zwar trotzdem Touch, so, ich mache das, ist mein Haus von mir aus, aber du kannst da nicht so alpha-mäßig sein, wenn das irgendwie so ein glücklicher Floater war. Das war noch meine kleine Zusatzklammer, die ich aufmachen wollte.
Ja, dann, Moment, ich klammer jetzt in die Zusatzklammer noch was ein, jetzt sind wir in Mathematik. Mich würde nämlich brennend interessieren, Steph Curry. Du hast schon gesagt, seine Jubel sind so ein bisschen schwierig. Er hat sich ja dann diesen Signature zugelegt. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es die Entscheidung von der Marketingabteilung war, diesen Put the Baby to Sleep Jubel. Deine Meinung dazu?
Ja, 100%. Ich habe mir Leute zur Seite genommen und gesagt, wir müssen dir was Einfaches geben, was du in the heat of the moment wiederholen kannst, was ein bisschen Coolness-Faktor ist, was dir hilft, dein Image so, was irgendwo so, was dir hilft auf jeden Fall. Das finde ich super. Es ist auch eine gute, also da auch nochmal Respekt an das, an die Agentur. Das haben sie gut gemacht. Das ist deutlich besser. Wie gesagt, für mich ist es jetzt eine bessere Experience, User Experience, wenn Steph Curry Game Winner reinschießt.
Ich fand ihn das erste Mal, als er ihn gemacht hat, eiskalt. Da dachte ich mir, wow, crazy. Und als er ihn dann während der 2022 Playoffs nach jedem Wurf gemacht hat, dachte ich mir dann so, okay, entspann dich ein bisschen. Okay. Aber eigentlich all das nur, um auf unsere Top-Liste zu kommen. Ich habe Top 3 habe ich, weiß nicht, wie viele du hast.
Ich habe auch Top 3.
Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dir.
Also auf der 3 ist für mich der schon angesprochene, die Geburtsstunde für mich. Da war ja zwar schon Dame-Time, aber der Wurf gegen PG-13, um nicht nur das Game zu beenden, um die Serie zu beenden.
Oh ja.
Das ist der Wurf aus wahrscheinlich nicht nur 9 Metern, sondern vielleicht sogar 10 Metern. Wo er quasi also einfach den Gegner die Zeit runterdribbelt. Die Körpersprache vor dem Wurf ist beängstigend, weil einfach so stressfrei, alles unter Kontrolle und ich gehe gleich einfach zu meinem Spot und feuere aus 10 Metern und ich mache keine Anstalten. Genau, das ist der, wo Paul George berühmterweise hinterher gesagt hat, damit lebt er, das ist ein schlechter Wurf. Und genau Dames Argument ist eben, für alle anderen Menschen auf dem Planeten ist das ein schlechter Wurf, für ihn nicht. Es ist die beste Celebration. Es gibt dieses Foto, wo alle um ihn herum seine Mitspieler ihn im Arm haben und er quasi am Boden liegt und er guckt in die Kamera und er mien mag ein bisschen, aber es ist nicht viel Emotion. Das ist für mich, ich weiß nicht, wieder die Kombination aus nur er schießt den, es ist nicht glücklich, es ist für die Serie, es ist gegen einen der besten Perimeter-Verteidiger so, der den Wurf auch noch überraschend gut challenged. Ich weiß nicht, der hat viel in mir bewegt.
Ja, der ist auch in meiner Top 3. Ich liebe den. Für mich, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass für mich Live-Calls auch noch wahnsinnig wichtig sind.
Klar, natürlich.
Also das ist dann natürlich meine Perspektive. Der Live-Call zu dem Play ist Wahnsinn. Ja, kommt in meine Top 3. Ist bei mir ebenfalls drin. Für mich unter meinen Top 3, aber der wäre höher, wenn der Live-Call besser wäre, ist Kawhi Leonard gegen die 76ers 2019. Die Conference Finals, es ist Game 7. Er bekommt den Einwurf, irgendwie Pascal Siakam stellt ihn im Block und dann läuft er in die Ecke, zwei Verteidiger an ihm und er feuert ihn aus der Ecke und der Ball rollt noch auf dem Ring. Spannender, also kein Hollywood-Skript würde das nehmen, weil alle sagen würden, ja, okay, der Ball rollt dann da noch oben rum, klar, ist ja viel zu unrealistisch. Leider der Live-Call, Kevin Harlan ist einer der besten All-Time-Kommentatoren, in dem Moment nicht so gut.
Also erstmal dazu, witzig, dass es für dich ein großer ist, weil er tickt vorne auf dem Ring. Er rollt nicht, er tickt vorne dreimal auf dem Ring.
Genau.
Und, ja, wie gesagt, ich bin kein, ich hab den Call nicht im Kopf. Das spricht wahrscheinlich für dein Argument, dass es kein toller Call ist. Da ist für mich natürlich die Glückskomponente ist sehr stark, auch wenn Degree of Difficulty auf der anderen Seite sehr hoch ist und eigentlich in dieses nur er. Also es ist schon einer, ich glaube, eine der Qualitäten von Kawhi Leonard, die viele nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass er, glaube ich, eine der höchsten Shooting Pockets hat, wenn er muss, die es überhaupt so als von den Perimeterspielern so gibt. Also er schießt den, wenn er muss, released er den Ball bestimmt einen halben Meter noch über seinem Kopf. Und weil der ausgestreckte Arm von Embiid ist das, glaube ich, ist auch da wieder nur Zentimeter. Aber dass er da zu seinem Wurf kommt in Ecke, ist verrückt. Das ist natürlich, das Foto ist mega. Diese zwei Sekunden, wo keiner weiß, geht er rein, geht er nicht rein, ist überragend. Aber ich mag den dreifachen Bounce nicht, das gibt mir kein gutes Gefühl, das mag ich.
Ja, spannend. Mir geht's da genau andersrum.
Ja, du musst den treffen, der war zu kurz. Er hat den zu kurz geworfen in diesem Moment und der ist vorne auf den Ring und das passiert einmal im Jahrtausend, dass er dir dreimal bounce und, oder nicht einmal im Jahrtausend, aber pro Saison dreimal und das mag ich nicht.
Ich möchte, der Live-Call ist so ein bisschen Verwirrung. Es wird die Frage gestellt, is this the dagger? Und dann Stille und dann einfach nur, oh! Und das ist zu wenig für mich. Und dementsprechend,
das war aber kein schlechter Kevin Harlan, muss ich sagen.
Meine Impression oder der
Live-Code? Ja, ja, nein, nein, deine Impression. Oh!
Und dementsprechend natürlich meine Nummer 1, du hast ihn schon erwähnt, auch wenn dir der Jubel zu cringe ist, aber es ist der beste Basketball-Live-Call oder vielleicht der beste Basketball-Live-Call aller Zeiten für mich. Es ist der beste Basketball-Kommentator aller Zeiten für mich. Mike Breen, Steph Curry gegen die Oklahoma City Thunder. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what das a shot from nice. Curry! Yeah.
Wahrscheinlich, ja, also es ist, ich kann das verstehen, dass es objektiv betrachtet, oder ich bin zu streng dafür. Ich, wie gesagt, der Multiplikator des Jubels ist vielleicht zu streng. Es passt sonst in alle Kategorien rein. Es ist natürlich auch damals die Rivalry zwischen den beiden Mannschaften. Es ist einfach so, da ist für mich auch irgendwie so ein Zeitgeist. Es ist wirklich ein Wurf, der so irgendwie für mich so ein dreijähriges NBA-Fenster perfekt wiedergibt.
Hat den Dreier-Rekord gebrochen, Kobes Dreier-Rekord mit dem Wurf auch noch. Ja.
Also das ist ein Riesen, du hast schon recht, wie gesagt, aber das ist mir zu peinlich, was danach passiert, deswegen ist es in meinen Honorable Mentions.
Mhm. Okay.
Wie gesagt, ich hätte Nummer 2, ich hätte Kyrie's, ich habe wirklich Kyrie's, ich bin gespannt, ob das jetzt einfach nur Recency Bias ist, aber es ist natürlich jetzt nur so reguläre Saison, ja, die Spiele für Dallas sind schon wichtig und so, irgendwie ist es natürlich auch wichtig, nachdem Kyrie und Luca letztes Jahr diese Probleme hatten, Spiele zu closen und da irgendwie nie die so richtig wussten, wer das jetzt irgendwie wie regeln sollte, ist es schon irgendwie wichtiger als nur irgendwie ein Regular-Season-Spiel. Aber einfach, der Wurf ist der, also wie gesagt, ich wäre froh, wenn ich den werfen würde, wenn ich die Chance hätte, im Flug noch zu denken, der trifft vielleicht den Ring. Dann wäre ich mit mir im Reinen. So, das ist ein unglaublich schwieriger Wurf. Für mich ist die Nummer 1.
Okay, krass.
Ist. Kommt jetzt. Okay. Also die Nummer 1 ist für mich ein Spiel, da sind die Lakers gegen Portland. Es ist Kobe Bryant und er schießt 2 Dreier, von denen ich sage, dass beide Dreier individuell schon irgendwo hier in die Nähe dieser Geschichte reinrutschen hätten können, aber er schießt einen zur Verlängerung, zur ersten, die sind drei hinten, gegen Patterson, glaube ich. Besser kann man ihn nicht verteidigen und es ist nur Kobe Bryant, der aus seinem klassischen Pump-Fake Step-Through-Dreier schießt ihn zur Verlängerung. Das ist ein unglaublich schwieriger Wurf. Und dann schießt er den nach Double Overtime, schießt er den 2 hinten, schießt er den zum Sieg. Er rennt vom Korb weg, also das ist wieder Gary Payton, der den Einwurf macht. Er rennt quasi auf Gary Payton zu, schießt inside out, also rechts, links, gegen das Momentum, Rainbow Dreier zum Sieg. Also zwei Buzzer in einem Spiel, die beide nur Kobe für mich schießen. Es ist beides nicht glücklich, gerade der erste ist ein typischer Kobe, ist perfekt verteidigt, er steht einfach nur rum, versucht noch Pumpfakes zu machen und irgendwo in eine Richtung zu springen, um dann noch zu werfen. Einfach so, das ist für mich auch keine Revisionist History, also ich bin schon sehr realistisch, was sich Kobe angeht, aber diese Würfe hat einfach, dieses Shotmaking ist für mich Kobe Bryant und deswegen ist das, glaube ich, eine meiner liebsten Kombinationen für diese schwierigen Game-Winner.
Für alle,
und es ist noch gegen Portland, was auch noch 2004 auch noch so da irgendwie so ein bisschen reinspielt.
Ja. Für alle, die den Wurf oder die Würfe nicht mehr im Kopf haben, man muss sich das wirklich nochmal anschauen, weil bei diesem Game-Tying-Shot steht der Verteidiger hier, und Kobe Bryant schießt man kann es natürlich im Podcast jetzt nicht sehen, aber er steht auf der Hüfte von Kobe Bryant und Kobe Bryant steht im Prinzip quer zum Korb. Ne? Also er steht eigentlich mit dem Bauch zur Seitenlinie und dreht sich dann ein in diesen Wurf. Ein unfassbarer Wurf.
Ja, und der Game Winner, den finde ich genauso krank. Einfach den, das ist so, die sind so tough. Ich finde immer, wenn Coaches kommen mit Plays, wo du vom Korb wegsprintest, auf den Ball zu und dann dich drehen sollst, wenn du den Ball kriegst, weil jeder weiß, du wirfst jetzt sowieso, es gibt nichts anderes und der Verteidiger hat eigentlich immer einen guten Winkel. Du hast, das Momentum trägt dich vom Korb weg, es ist so schwierig. Ja, also das war's. Einen, den ich noch erwähnen wollte, war tatsächlich der Runner von LeBron.
Oh, gegen Toronto.
Gegen Toronto, einfach weil das so, Das ist was anderes. Das ist nicht der natürlich der schwierigste, den hätten auch andere irgendwie schießen können, aber es ist so für mich der komischste Ausdruck gewesen, weil LeBron hatte damals natürlich, man, es ist lange her, aber dieser, er kann nicht closen, er wird tight am Ende und da war, stimmt auch so ein bisschen was. Manchmal war er schon natürlich schon auch, sah es für mich so aus, als würde er pressen am Ende des Spiels oder in den, als letzten Wurf. Er hat natürlich immer die richtige Entscheidung getroffen, bla bla bla, die Diskussion kennen wir alle. Aber das war so ein Ausdruck der absoluten Freiheit gegen Toronto. Er war so careless in den Playoffs und auf einmal war das alles so wie weggeblasen. Und für mich war das wie eine, also nicht unbedingt nur der Wurf, aber das war so stellvertretend für eine Zäsur oder für einen Wandel in seinem Spiel, wo er einfach so absolut sicher in dem, wer er ist, was er macht, was er am Ende des Spiels macht. Und dann Wurf, den er eigentlich irgendwie nie, den ich nie wieder von ihm gesehen habe, so einfach free-flowing, kreativ, also in dem Moment des Spiels kreativ zu sein, was quasi nicht auszuprobieren, aber einfach so fließen zu lassen, ist gerade für ihn und wenn man so seine Geschichte kennt, irgendwie so auch ein besonderer Moment gewesen. Mhm. Den habe ich auch, der hat mich auch verfolgt.
Ich merke gerade, wir haben das als kleines Randthema eingeplant. Ich könnte noch stundenlang drüber reden. Weil es gibt, LeBron hat auch ein paar von diesen Würfen, ne? Also gegen die Warriors, den Play-Ins vor 2 Jahren, kann man jetzt natürlich sagen, Signifikanz vielleicht nicht so hoch. Der Game-Winner gegen die Chicago Bulls, als man als klarer Favorit irgendwie 2-1 zurückliegt in der Serie.
Gegen Orlando, der ist auch wichtig. Ja, also auch wenn es hinterher egal war, aber in dem Moment war es natürlich auch humongous, wie man so schön sagt.
Ja.
Ja. Gut, aber dass wir das geklärt haben.
Ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das können wir gerne noch weitermachen. Aber wir müssen mal zu echtem Basketball kommen, habe ich das Gefühl. Die Leute zu Hause verlangen nach unserer Meinung, Per, dringend.
Was verlangen sie? Was wollen sie wissen?
Sie wollen wissen, die Gruppenauslosung für Olympia.
Ja.
Was ist da denn los? Wieder Japan, die haben wir ja erst gesehen, einer steht noch nicht fest und tatsächlich die Franzosen.
Ja, erstmal ist ein gutes Los, finde ich. Also wie gesagt, die Lettland-Sieger aus der Lettland-Qualifikation ist für mich der vermeintlich, ja, es ist ein sexy Pick, Lettland, ich verstehe das, sie haben die beste Siegquote irgendwie seit 2021 und so weiter und wir haben uns schwer getan und sie haben bald die EM zu Hause und sie haben all das, ja, aber nichtsdestotrotz haben wir sie geschlagen in dem schlechtesten Spiel von Dennis Schröders Karriere, also sollte es Lettland werden, sollten sie es zu Hause machen, ansonsten wäre es, glaube ich, so Georgien noch im Rennen, Brasilien ist noch im Rennen,
Montenegro.
Das sind Mannschaften. Das ist einfach ein 12-Team-Turnier. Also es gibt eigentlich keine einfachen und du wirst wahrscheinlich 2 machbare Gegner in dieser Gruppe haben. Das gibt es sonst wahrscheinlich, oder ja, das wäre sonst schwierig gewesen. Ich glaube, das ist also knapp die einfachste Gruppe, die es gibt. Wie gesagt, die andere, also USA, Serbien, Südsudan und der Sieger aus wer ist das? Aus Puerto Rico?
Ja, ich glaube schon.
Aus Puerto Rico, glaube ich, das ist jetzt, da kommt auch wahrscheinlich kein Riesenschwergewicht, weil, wer weiß, da kommt vielleicht Italien oder Puerto Rico selber oder da kommt auch irgendwie eine unangenehme Mannschaft. Die Gruppe wird quasi ähnlich aussehen für mich wie die deutsche Gruppe. Wie Gruppe A aussehen wird wahrscheinlich, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Spanien, muss man davon ausgehen, dass sie es in Spanien machen, auch wenn ja die Nation irgendwie gerade nicht so rollt, wie man so schön sagt, aber dass da potenziell irgendwie Kanada, Australien, Slowenien und Spanien oder vielleicht Griechenland statt Slowenien, das ist, wenn man das sieht, dann glaube ich, darf man jetzt auch Japan und Lettland oder Japan und Georgien dann einfach nicht zu sehr hängen. Es gibt bei Olympischen Spielen einfach zu nur 12 Mannschaften und das kommt mit dem Territory und da musst du durch. Kein schlechtes Los.
Und natürlich auch wahnsinnig spannend, wer dann bei Frankreich tatsächlich dabei ist. Ne? Also wir sind ja der Nummer 1 Frankreich-Fan-Basketball-Podcast auf der ganzen Welt, glaube ich. Der Kader ist dann natürlich schon sehr bestimmend dafür, wie schwer dieses Gewicht dann ist. Ne? Ob jetzt Wembanyama wirklich sich seinen ersten NBA-Sommer nimmt, um Olympia zu spielen. Andererseits Olympia zu Hause in Paris. Wie oft kommt das noch wieder? Das werden wir sehen. Ich gehe mal davon aus, dass die stacked sein werden, dass der Kader.
Was wäre so eine erste 5? Kriegen wir hier zusammen? Ich habe ja, glaube ich, mit Benny mal ein bisschen diskutiert über, wer einfach. Es fehlt eigentlich nur die große Point Guard Granate.
Ja, ist es Killian Hayes, wo auch immer der ist?
gerade. Ja, der kann es sein, der kann es nicht sein, weil, wie gesagt, der Verband hat ihn mal verklagt, weil er nicht
Jugendnationalmannschaft
spielen sollte.
Ja,
die spielen nie, wir arbeiten nie wieder zusammen. Das ist die Tischdruck ist zerschnitten. Das bedeutet, in den Fenstern war es jetzt mal ein Strassel. Ja, es fehlt einfach der Pilot für diese Urgewalt, die da sonst aufs Feld kommen wird, glaube ich. Aber es ist vielleicht noch mal ein, zwei Jahre, also diese ganze, noch mit Risa Shea und wie sie alle heißen, Koulibaly, das ist noch mal ein, zwei Jahre weg, oder ist es, glaubst du, die trauen sich und es sieht schon ein bisschen nach Umbruch aus, weil irgendwie, ich will nicht nur einfach wieder, keine Ahnung, Batum und Fournier und nur einfach das Einzige, was unterschiedlich Terry ist, ist halt, dass Wembanyama dabei ist.
Ich glaube schon, dass der Kader wieder recht. Ich glaube nicht, dass sie die ganzen Jungen mitnehmen. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass sie viel zu konservativ gewesen, auch in der Vergangenheit. Ich habe das völlig vergessen mit Killian Hayes. Das, aber sowas habe ich immer nicht im Kopf, diese Streitigkeiten zwischen. Ich stelle einfach immer nur, wenn ich alle zusammen hätte. Aber du hast natürlich absolut recht. Also, wir haben für den Backcourt, da ist jetzt ein bisschen die Frage, Bilal Coulibaly ist verletzt. Ob der fit ist bis zu den Olympischen Spielen und ob die ihn dann schicken wollen, weiß man nicht. Aber man hat natürlich in der Theorie dann einen Théo Maledon für den Backcourt. Man hat,
ja, aber da geht ja auch nichts. Was ist da auch passiert? Wo ist der Bull? Der ist jetzt auch wieder getradet worden, spielt irgendwo G-League rumgezockt. So.
Ja.
Die beiden, also das ist auch ein Trauerspiel.
Ja, bei Théo Maledon weiß ich wirklich nicht genau, was passiert ist. Ich finde den hochtalentiert. Hat natürlich auch die sehr undankbare Aufgabe gehabt, erst da irgendwie in Charlotte rumzuhängen, wo alles egal ist. Und dann ist jetzt bei den Phoenix Suns ein paar Spiele gemacht, aber da ist natürlich kein Platz für ihn so wirklich. Wurde jetzt auch gewaved, genau. Aber das ist ein, wenn wir jetzt nur eine Starting Five durchgehen, dann wäre meine Starting Five wahrscheinlich irgendwie so, also ein Maledon. Dann, wenn er fit ist, ein Coulibaly, dann wahrscheinlich schon noch einer aus Batum oder Fournier. Und dann muss man sich halt überlegen, spielt man Monster-Lineups mit Wembanyama und Gobert? Ja.
Oh, das sind geile. Also, wie gesagt, Wembanyama, ich bin darüber gestolpert gestern übrigens, über unseren Freund Kirk Goldsberry. Ich hoffe, du hast es nicht gesehen. Block seit dem All-Star-Game, ja, Average? Ja.
4,6 oder so, 4,3.
4,6 Blocks pro Spiel. Der zweite ist Rudy Gobert mit 2,7, Anthony Davis 2,2, Miles Turner 2,1. 4,6.
Ja.
Das ist einfach mal doppelt so viel wie Anthony Davis oder Miles Turner.
Und das muss man auch sagen, Blocks, ne, in der Vergangenheit nicht immer die beste Metrik, um gute Defensivspieler zu messen. Na, Hassan Whiteside hatte irgendwie eine Saison mit 3,2 Blocks pro Spiel und aber
war. Schön, dass du sagst, weil der gleiche Herr erzählt uns ja, letzten 15 Spiele Spurs Defense mit Wemby auf dem Feld, Defensivrating von 1,06, die Nummer 1 in der NBA, ohne ihn auf dem Feld, Defensivrating von 118, das wäre 25. in der NBA.
Genau, das ist es eben genau. Also es gibt ja tatsächlich Voter für die All-NBA-Sachen und so, die jetzt schon in die Öffentlichkeit gehen und sagen, können wir Victor Wembanyama in seinem ersten Jahr mit dem Team, das die 23. beste Defense in der NBA hat, zum Defensive Player of the Year wählen? Aber ich glaube, genau diese Punkte sind es, ne? Weil mit Wembanyama auf der 5, da hat Greg Popovich, der, ich würde sagen, ehemals beste Basketballcoach der Welt vielleicht, ein bisschen lang gebraucht, um das herauszufinden. Aber im Prinzip, seitdem sie diese Umstellung gemacht haben mit Victor Wembanyama auf der 5, die Spurs, ist das mit die beste Defensive in der Liga. Das hängt alleine von Victor Wembanyama ab. Es ist nur.
Also glaubst du, das Spiel, das Turnier wird so ein, also bilde mir ein, dass so viele der europäischen Größen, so was ich, sei es ein Türkoğlu oder ein Nowitzki oder so, die hatten dann ein so ein Fieberturnier oder ein Marc Gasol mal oder Paufeuer und es kam dann ein Turnier und dann war so, okay, das war so die Welcoming-Out-Party nicht, weil man kannte sie ja auch und die waren schon auch immer natürlich hervorragend, aber glaubst du, das ist schon möglich, dass Wemby so was richtig auch abfackelt in so einem.
Ja.
Mit Fieber, mit Fieberreglement und allem drum und dran?
Ja.
Oh ja.
Ja, Victor Wembanyama ist absurd.
Also, wie spielen sie auch in der Vorbereitung? Also wir werden sie auf jeden Fall zweimal testen. Das wird grandios. Augen offen halten. Ich weiß nicht, ob das, es ist schon offiziell, glaube ich, ne, dass sie im Juli spielen.
Mhm, ich glaube auch, ja.
Ja, also dann, wow, das wird viel Freude bereiten.
Der Typ ist absolut absurd. Es spricht einmal mehr dafür, wie schlecht das Spielermanagement bei Aspe Villeurbanne ist, dass man gesagt hat, du bekommst hier keine Spielzeit letzte Saison und deswegen ist er dann gegangen. Ich hätte den wirklich gerne gegen Euroleague Competition gesehen. Schade, dass wir das nicht erleben durften. Ich glaube, der hätte auch in der Euroleague schon dominiert. Der Typ ist unfassbar. Also es ist er und Luca für mich in den letzten 6-7 Jahren, die so klar über dem Rest der Rookie-Klasse stehen, wie sonst in keinem anderen, ja, in keiner anderen Saison. Und da, obwohl Chad Holmgren ja ebenfalls eine überragende Rookie-Saison spielt, aber Victor Wembanyama ist auf einem völlig anderen Level und ich glaube, der ist bereit, wenn er bei Olympia dann tatsächlich spielt, auch MVP des Turniers zu werden.
Ich glaube, er spielt. Ja. Ich glaube, er spielt. Ich weiß nicht so, was. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, die Interviews, die er gibt. Also, das ist auch so. Also, ich finde es natürlich nicht genauso beeindruckend, wie er spielt, aber also er spricht wirklich wie ein Philosoph. Er spricht wie ein alter, weiser Mann. So, er sagt, und nicht nur, dass ich das Gefühl habe, er hat sich das antrainiert, was die richtige Antwort ist, und er liest jetzt, was müsste ein 19-jähriger Top-Pick jetzt sagen, sondern einfach, dass er da sitzt und einfach so, weiß ich nicht, schon mal ein, zwei Leben vor sich hatte oder hinter sich hatte und einfach, keine Ahnung, so weise. Was anderes fällt mir einfach nicht ein. Er ist ein weiser, langer, großer Mann, der sehr gut Basketball spielt.
Ja, und das vielleicht auch noch als Randnotiz auf unserer Franzosen-Watch, die wir jetzt regelmäßig eingeführt haben. Oscar Wembanyama, sein Bruder, ja, ebenfalls bei Aspe Villeurbanne, ist irgendwie im letzten Jahr um 10 Zentimeter gewachsen. Mhm. Also da kommt noch einer, offenbar.
Ja gut, also vielleicht kann er den Vibe, das Wichtigste ist natürlich, dass sie so ein bisschen den Vibe einmal brechen. Deswegen würde ich an deren Stelle schon auch natürlich nicht alle Jungen schicken, aber so ein paar Junge schicken, einfach versuchen, dass es sich auch so von außen, waren natürlich auch immer die Talentierten, aber irgendwas stimmte da einfach nicht. Gerade bei Eurobasket haben wir sie gesehen, jetzt auch bei der Weltmeisterschaft. Aber gut, das schließen wir vielleicht mal ab. Ja. Was wollen die Menschen sonst noch wissen?
Weißt du das? Wir haben natürlich auch noch das die Gruppe für die deutschen Frauen, erstmals bei Olympia. Yes. Also sensationell es geschafft und jetzt belohnt, Fragezeichen, oder bestraft mit dem Hammer Team USA.
Also nicht, natürlich auch noch Belgien obendrauf. Und Japan auch nicht schlecht. Also viel schwieriger hätte es nicht werden können, glaube ich. Ich weiß, dass ich habe Gordy Herbert gestern im Interview gesehen bei Real Madrid gegen Alba Berlin. In der Halbzeitpause war er da und da war schon auch ein dreckig verschmitztes Lächeln oder wie so ein hilfloses Lächeln, als es um die Frauengruppe ging. Das ist natürlich ein Brett, aber ich glaube, wie gesagt, bei Olympischen Spielen ist es einfach so, du fährst dahin und du saugst Atmosphäre auf. Ich hoffe natürlich, dass sie irgendwie weiterkommen können. Also der Modus ist genauso wie bei den Herren, dass nicht nur die zwei Besten, sondern auch zwei der besten Dritten weiterkommen. Das heißt, irgendwie vielleicht schon einfach umsehen, dass sie nach Paris kommen. Das ist das Ding. Also für mich geht es gar nicht darum, werden sie jetzt Fünfter oder werden sie Elfter, aber eben einfach das Gefühl zu haben, nie so richtig nach Paris gekommen zu sein, das wäre, glaube ich, schade. Ansonsten sportlich wird das super schwierig. Wenn du mir einfach sagst, okay, die besten fünf von den Belgierinnen und die besten fünf von Deutschland, dann nehme ich in einem Vakuum die besten Deutschen, aber wie gesagt, es ist nach wie vor das Problem, dass sie für mich einfach ähnliche Qualitäten haben von den besten Spielerinnen und es bleibt irgendwie abzuwarten, ob sie das geregelt kriegen. Von der kleinen Stichprobe, die wir haben, haben wir immer noch nicht gesehen, wie es aussehen könnte, dass sie da alle Spielerinnen, die sie haben, maximieren. Gleichzeitig quasi. Mal gucken, ob das mit mehr Vorbereitungen noch besser gelingen wird.
Es ist auf jeden Fall eines, das wir unterstreichen können. Der Hype ist real für Olympia. Wir haben dann die Vorbereitungen, das hast du ja schon angesprochen, unter anderem mit Team USA, auf die wir uns auch noch freuen können. Aber bevor all das losgeht, haben wir natürlich noch Competition auf europäischem, auf nationalem Level. Ich weiß gar nicht, willst du erst nach Europa oder erst in die BBL gehen kurz?
Lass uns doch die BBL machen, da haben wir ein kleines, haben wir nur ein Thema eigentlich.
Ja.
Es gibt ja fast nur ein Thema gefühlt. Leite er es ein.
Der Mann, von dem ich so ein bisschen unvorbereitet, als wir vor ein paar Wochen schon mal einfach die Frage in den Raum geschmissen haben, ist der ein Kandidat für den MVP in der Easy Credit BBL. Den wollen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, beziehungsweise wir wollen auch auf deutsche Scorer insgesamt gucken, aber wir sind natürlich inspiriert von Kevin Yebo, der am Wochenende, am Sonntag schon wieder 33 Punkte hingelegt hat gegen Bamberg. 5 von 5 von der Dreierlinie. Wenn er das jetzt auch noch anfängt, also er hat nimmt normalerweise 1,5 Versuche pro Spiel, das ist jetzt nicht das allerhöchste Volumen, trifft die ordentlich, jetzt mit über 50%, aber ist normalerweise jetzt kein tiefer Teil seines Spiels und er ist dennoch ein sehr dominanter Scorer auf nationalem Level. Wir haben uns über ihn schon Gedanken gemacht, was MVP-Kandidatur angeht, was nächste Schritte angeht, aber vielleicht müssen wir ihn einfach nochmal mit einem großen Segen bedenken für dieses Scoring-Talent und was der dieses Jahr abfackelt.
Ja, also nochmal, in meiner, also es gab nichts Vergleichbares, als ich irgendwie so mal Fuß gefasst habe in der BBL. Da war also so einfach so in Deutschland ausgebildeter deutscher Spieler, haben einfach nicht so gescored. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen häufiger gesehen. Wir haben Senkfelder, glaube ich, 21 gesehen. In der Saison, der hat er, glaube ich, 16 im Schnitt gemacht. Hinterher hat er aber am Anfang, also die ersten Monate, unglaublich gescored. Karim Jallo hat jetzt mal ab und zu mal einen Breakout gehabt, hat auch, legt natürlich auch irgendwie, oder hat letztes Jahr auch imposante Zahlen aufgelegt. Nicht ganz so in der Performance, aber vielleicht, also nicht ganz so in dem Volumen. David Krämer war länger unter den besten Scorern in der BBL. Also, dass deutsche Spieler 16, 17 Punkte machen im Schnitt, das gab es vorher nicht. Ich weiß nur, ich glaube, Robin Benzing hat das mal gemacht bei uns, knapp in Ulm. Das war nie besonders effizient. In Würzburg, das war das, glaube ich, auch nicht so. Ja, auch nicht so prall. Die Mannschaft hat in dem Jahr auch nicht gewonnen. Aber also, der war damals für mich so der Scorer, also demjenigen, den du einfach den Ball geben konntest unter den Deutschen und sagen konntest, okay, gib uns jetzt, wir brauchen ein Bucket, so kannst du dir einen Wurf kreieren, und Robin Benzing konnte das, da wie damals kein anderer. Aber trotzdem, ich finde es erstmal interessant, dass das passiert, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, und das, was Yebo jetzt macht, weil du hast es angesprochen, ja, 33 Punkte, aber auch noch in 21 Minuten, ohne einen schlechten Wurf, ohne einen Heatcheck, alles aus dem Fluss des Spiels. Und was sind das? Was macht er? 17,6 Punkte? 2,5 Offensiv-Rebounds pro Spiel? Wie gesagt, schießt 51% aus dem Dreierbereich, 66% aus dem Zweierbereich. Ich meine, der einzige Freiwürfe schießt er 70%, aber okay, was wollen wir jetzt? Was wollen wir da? Womirke, es ist erstmal was, wo ich immer wieder überrascht bin. Mein Gehirn braucht da immer so ein bisschen das zu verarbeiten. Und dann gucke ich mir die Clips an. Und ja, wie gesagt, es ist einfach aus dem Fluss des Spiels. So. Also alles, was er sich selber erarbeitet, sind Offensiv-Rebounds, wo er wirklich Tougher hat. Das sind nicht Dinger, die ihm in die Hände fallen. Und er kommt an die Linie. Das war für mich die Zahl, die mich am meisten überrascht hat, als ich die gesehen habe. Die 8,5 Freiwürfe pro Spiel. Das ist ein Brett erstmal. Das brauchst du aber auch, wenn du scoren willst, musst du wissen, wie du an die Freiwürfe kommst. Das weiß er auch. Da waren ein paar clevere dabei. Zum Beispiel, was ich Teamfouls, und es ist ein Iverson-Screen. Und er sieht, der Verteidiger kommt, will hart über die Blöcke, und der setzt einen guten Block und fällt. 2 Freiwürfe. Alles richtig gemacht. Aber du siehst ihm schon an, dass er ein Näschen dafür auch mehr entwickelt hat oder im Laufe, ich würde sagen, der letzten 2 Jahre das noch so ein bisschen dazu addiert hat, da auch mehr Wege zu finden, noch an die Freiwurflinie zu kommen, weil ich habe gerade den Chris Senkfelder angesprochen, der hat in seiner Saison, wo er 16 gemacht hat, 2,5 Freiwürfe pro Spiel geworfen, also 8,5 ist schon, das ist richtig, richtig viel. Das sind die beiden Stellen, die er sich kreiert, und der Rest ist einfach aus dem Fluss des Spiels. So, und jetzt, was machen wir mit so einem MVP-Case? So, was ich hasse ist, dass Yebo auflässt, ist eine der coolsten Basketball-Geschichten der letzten, keine Ahnung, letzten 10 Jahre. Er scored wie kein anderer. Und trotzdem ist bei mir immer noch wieder so Diskussion, okay, ist das ein MVP, der quasi von schnellen Rolls lebt oder an der Dreierlinie bei den Pops immer noch nicht richtig hart verteidigt wird oder nicht gespielt wird wie ein Shooter und dann halt den Dreier mal reinzwitschert. Aber er ist quasi, was ist Chemnitz? Erster?
Ja.
Zweiter? Erster. Erster, ja. Er legt 17 und 6 mit den hyper-effizienten bei Chemnitz auf. So, und jetzt ist es, was mich nervt, ist, dass in meinem Kopf dann wieder ist, okay, aber kreiert der genug, um MVP zu sein? Und okay, wie translate das Spiel zum nächsten Level? Und das ist einfach, ich hasse mich dafür. Weil ich möchte eigentlich nur erzählen, wie überwältigt ich davon bin, von seiner Geschichte und von seiner Entwicklung.
Ich verstehe deinen Punkt schon. Ich weiß aber gar nicht, das ist ja das Interessante auch an so Titeln, an so persönlichen Auszeichnungen, dass es keine Kriterien dafür gibt. Es gibt nichts, woran man einen MVP-Case festlegen kann, definitiv, ne? Also man würde sagen, bester Spieler beim besten Team war in der Vergangenheit.
Ist er der wichtigste Spieler bei Chemnitz?
Ich würde sagen, er würde sich schon sehr schwer tun ohne die Kreation von Van Beck und Lansdowne. Also von den Guards, die da dahinter sind.
Okay, du bist GM, du musst einen abgeben. Du musst dazu spielst Playoffs. Morgen gehen die Playoffs los, BBL Playoffs. Du musst einen abgeben. Okay, du hast zwei Guards, dann gibst du wahrscheinlich einen Guard ab. Okay,
ich würde nicht Kevin Yebo.
Oder du darfst einen sichern. Okay, du darfst einen sichern. Ja. Es ist so, andere Manager dürfen sich vor den Playoffs einen von deinen Spielern klauen. Welchen sicherst du?
Ja, aber dann ist es ja, die Frage ist, gilt in dem Fall die 6 plus 6 Regelung? Weil dann ist es Kevin Yebo with a bullet. Also dann ist es ja ganz easy.
Okay, ich muss mir diese Fragen besser überlegen vorher, bevor ich sie stelle.
Dann ist es ganz easy, Kevin Yebo. Und ich glaube, es wäre auch so Kevin Yebo, weil das, was du schon angesprochen hast, ist, natürlich ist er kein Spieler, der sich jetzt den Ball an der Dreierlinie nimmt, dribbelt, selber einen Wurf kreiert. Aber es ist schon auch ein Unterschied zwischen, es gibt schon auch also ich meine, das ist ja offensichtlich, es gibt schon auch klare Unterschiede zwischen Spielern in der Art und Weise, wie sie diese Rolle als Roller, als jemand, der sich da im Prinzip abhängig macht von Guards oder von anderen, die für ihn kreieren, ausfüllt. Und ich glaube, Kevin Yebo ist vielleicht die Idealversion davon, die wir gerade in der Liga haben. Oder mit einer der Idealversionen. Es gibt natürlich auch noch Spieler bei, gerade beim FC Bayern Basketball, ne? Also Serge Ibaka, der hat natürlich viel mehr Post-Possessions noch, aber der weiß schon auch, wie man dieses Spiel perfekt, ziemlich perfekt spielt, klar. Aber ein deutscher Spieler mit dieser Effizienz, bei diesem Scoring-Volumen, da ist es mir, um ehrlich zu sein, egal, ob der am Anfang der Possession den Ball in der Hand hat oder nicht. Ich weiß, dass irgendwo in der Possession ihn der Ball finden wird und er dann die richtige Entscheidung finden wird. Weil das ich ist das, was mich mit Kevin Yebo, also ja, ja. Seine Entscheidungsfindung, genau das, was du angesprochen hast, dieser Weg an die Freiwurflinie, es ist uneinschätzbar wichtig, wenn er da jetzt sogar noch seine Quote ein bisschen hochschrauben könnte, ne, dann würden wir nochmal auf ganz andere Zahlen gucken, aber das ist auch egal. Und diese unglaubliche Effizienz, ja, also ich würde Kevin Yebo sichern.
Vor allen Dingen, nochmal, er spielt im Schnitt 21 Minuten und 58 Sekunden in der BBL. Mhm. Diese Zahlen, die wir angesprochen haben, 17,3, das macht er in dieser Zeit. Mhm. Er hat zweimal nur über 30 gespielt. Die ganze Saison.
Ja, er scored, das heißt, 33 Punkte über 40 Minuten, also per 40, wenn man es auf 40 umrechnet.
Das ist wild. Das ist wirklich wild.
Bei einer Wurfquote von 67% aus dem Feld. Also, ich weiß nicht.
Ja, also, da bleibt, also ja, mein Segen, er hat meinen Segen auf jeden Fall. Mhm. Er hat meinen Segen und es ist wirklich beeindruckend. Und auch jetzt würde ich mir einfach noch wünschen, dass diese Dreiervolumen, von mir aus schießt 42% statt 51%, aber knallen noch auf jeden Fall ein pro Spiel mehr drauf. Zweieinhalb, vielleicht sogar drei.
Das ja, Wurf sieht auch stabil aus über die letzten Jahre. Das ist jetzt nicht nur eine Erscheinung dieser Saison, sondern sieht über die letzten Jahre auch nach einer stabilen Kurve aus, was die Entwicklung angeht, nach oben. Letztes Jahr schon 43% von der Dreierlinie geworfen, klar, bei sehr geringem Volumen dann. Jetzt ein bisschen das Volumen erhöht, dann nochmal deutlich besser, sogar die Wurfquote jetzt. Also, ja, the sky is the limit für Kevin Yebo. Bin großer Fan.
Ich mag es. Also, da müssen wir vielleicht einmal nur kurz durchfliegen. Wir hatten vorher besprochen, noch so die besten Scoring-Spiele deutscher Spieler einmal so zu highlighten. Wir sind jetzt schon ziemlich tief im Podcast.
Ja.
Da würden wir vielleicht einfach nur ein paar benennen und dann vielleicht so die größten zwei oder die größten drei oder so einmal kurz, welche unsere Lieblings-Scoring-Nächte von deutschen Spielern waren.
Dass du das niemals nennen würdest, aber da muss ich natürlich, upsala, da ist der Ton an, die 35 von Per Günther gegen Oldenburg mit Live-Koch.
Ja, also ich habe jetzt eine Liste gemacht, habe jetzt eine Liste mit drei Spielen, davon sind zwei Spiele von mir. Also,
so, okay. Ich dachte, du wärst viel zu humble dafür.
Nein. Ja, was soll ich sagen? Was für humble? Also, da gibt es natürlich auch Parameter. Sind es in den Playoffs oder nicht? Playoffs 10 gefühlt doppelt. Habt ihr gewonnen? War es knappes Spiel? Also, Karim Jalo, 36 Punkte gegen MBC in Ehren. Aber lieber Cream, so, was habt ihr gewonnen? Ich glaube, die haben mit 40 gewonnen. Das heißt, ich erwähne dich, ich liebe dein Spiel, aber so. Wie soll man das vergleichen?
Mhm. Also
dann ist er deswegen. Ja.
Ein Spiel, das mir auch noch sofort, ich falle dir immer dazwischen, aber ein Spiel, das mir sofort auch noch eingefallen ist, aber das dann für dich wahrscheinlich disqualifiziert wäre, wären die 34 von Andy Obst gegen Ulm.
Auf Platz 3 bei mir tatsächlich trotzdem.
Ach, tatsächlich, ja.
Sie haben verloren, aber es ist sowas, so als einziger sich dagegen gestemmt in den Playoffs, das. Den Super-GAU versucht zu vermeiden. Was, Spiel 3?
Spiel 2 war das, glaube ich. Ja.
Okay, Spiel 2. Ja, also das wäre bei mir auf Platz 3, 34. Den Rest habe ich gar nicht. Es gab noch so einen Allen. Pjanic hat, glaube ich, hat Lukas Feldhaus mir gemacht, 31 gemacht. Da habe ich jetzt auch zu wenig Kontext. Basti Doret hat mal gegen Gießen, aber ich glaube bei einer Niederlage 33 gemacht gegen John Bryant. Da ist das große Asterix, beziehungsweise das große Sternchen an diesen 33 Punkten. Ich glaube, es war sogar so, dass er nie 20 gemacht hat davor und dann 33, ist John Bryant persönlich. Ich liebe beide, ich liebe sowohl John als auch Basti. Basti, du wirst diskreditiert, weil du gegen John Bryant gespielt hast, in dem Jahr bei Gießen, wo er niemals aus der Zone rausgekommen ist. Das heißt, wenn du einen guten Blocksteller hattest, konntest du so viel von der Dreilinie werfen, wie du wolltest. Ich konnte in dem Jahr mich nicht mehr bewegen und habe, glaube ich, 16 gemacht in dem Spiel gegen John.
Ja.
Von daher, das zählt auch nicht.
Was ich noch einwerfen möchte, Pjanic, ich denke, soweit ich informiert bin, ist es immer noch der Dreier-Rekord. Also es sind immer noch die meisten Dreier in einem Spiel.
Okay, dann kriegt er doch mehr Liebe. Dann kriegt er mehr Liebe und Karim, ich war jetzt ein bisschen hart mit ihm gegen MBC, aber was auch beeindruckend ist, ich glaube, er hat zwei oder drei Wochen später auch nochmal 30 gemacht oder 33. Hat das nochmal verstärkt. Mhm. Nichtsdestotrotz, meine Top 3 auf Platz 3 an Andy Obst mit 34 in der Playoff-Niederlage. Auf Platz 2 35 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, 10 von 12 aus dem Feld. On the road, also in Quakenbrück, in den Playoffs. Knapper Sieg. Das war natürlich ich. Auf Platz 1, 35, 9 Assists und 4 Rebounds, 11 von 14 aus dem Feld, 40er Effizienz. Als 7th Seed gegen die Nummer 2, die zweitbeste Mannschaft der Liga aktuell mit Chris Kramer, haben sie ihren besten Guard-Verteidiger geschickt. Doch, wieder ich. Also, wie gesagt, ich würde sagen, das steht noch. Aktuell steht es noch. Oder was sagst du? Als Objektiver?
Nee,
ich fand mich auch sehr objektiv. Also, ich hab wirklich alles versucht, dass es so, dass es mit rechten Dingen zugeht, aber ich weiß es nicht. Also, wenn du was anderes hast, dann schieß los.
Nee, ich bin großer Fan. Ich bin großer Fan dieses Spiels. Bin großer Fan. Es gibt diesen Clip, der dir natürlich auch geläufig sein wird, mit dem Kommentar von Stefan Koch. Und wenn man es schafft, Stefan Koch so aus der Haut fahren zu lassen, wie du in diesem Spiel, dann hat man Platz 1 absolut verdient.
Ja, ich meine 35, 9 und 4. Was ist da los? 11 von 14. Ich hätte da noch ein paar Dinge hochjagen. Dann hätte ich eigentlich für 40. Da ärgere ich mich. Ich glaube, ich habe 3 Feuerwürfe daneben geworfen. Ich hätte dann noch. Dann hätte ich die 40 forciert. Das ist so. Ich sag dir eins, wenn du in so einem Spiel bist und du gibst richtig Buckets, kommt manchmal so ein Punkt, da bist du happy mit 35. Mhm. Und eine Minute nach dem Spiel denkst du, Mann, mach doch 40.
Aha.
Weil 40 ist einfach was, also es könnte keinen größeren Unterschied geben zwischen 38 Punkten gemacht und 41 Punkten gemacht. Mhm. Es ist ein monumentaler Unterschied.
Ja, naja, würde auch sein. Ich könnte wirklich, also ich würde es gerne nachvollziehen können, wie sich sowas anfühlt, aber da bin ich sehr weit von weg. Okay, ja, cool. Wir haben heute sehr viele. Was?
Ja, cool. Nein, das war ein gutes, sehr cool. Das hat mir gut gefallen.
Ja, cool.
Weil ich auch einfach dir gesagt habe, ich habe dich angerufen, also, ey, es gibt noch eine wichtige Sache zu besprechen.
Ja, ja.
Lass uns mal gucken, die besten deutschen Performances.
Ich wusste nicht, dass das wie bei so einer Late-Night-Talkshow so eine Self-Promotion-Tour wird. Aber das ist völlig okay. Also, es ist völlig okay für mich. Ich finde das total angemessen. Und ich hätte nicht erwartet, dass du tatsächlich deine eigenen Spiele raushaust.
Ja, nein, aber es ist ja, also es ist ja wirklich, was soll ich da sagen? Nein, es ist so, dass die Spieler mittlerweile, wie gesagt, ich bin in meiner Prime, ich glaube, meine besten Outputs sind 14,5 Punkte in der Saison. Kevin Yebo macht einfach die Mann. Also, das ist ja nichts mehr. Deswegen muss man sich an den wenigen Sachen festhalten. Ich kann mich nicht an Titeln, ich kann niemandem Titel unter die Nase reiben, außer, wie gesagt, den Social Media Award und den Pascal Roller Award. Und so, da ist nicht viel übrig geblieben, was überdauert. Und deswegen muss ich mich, war es Terry Rozier oder der 50 gemacht hat mal irgendwann und der sich auch wahrscheinlich, der dieses Tape den Kindern zeigt. Oder was ist so, es gibt so einen richtig random 50er-Ball.
Ja, ich weiß, wen du meinst, aber mir fällt es gerade nicht ein.
Egal, ja. Moving on. Also das war eine tolle Kategorie. Wichtig, dass wir das besprochen haben. Und jetzt vielleicht noch andere. Jetzt zur Euroleague.
Wir machen noch knapp Euroleague. Ich meine, es gibt eh keine großartige thematische Veränderung, würde ich sagen, zu den Vorwochen. Es ist der FC Bayern Basketball, der kämpft.
Naja, jetzt müssen wir einmal reingrätschen. Die Alba Berlin-Leute, die gestern fantastische Leistung gegen Real Madrid und viel zu kurz gekommen sind, weil es einfach, um ehrlich zu sein, einfach nicht sonderlich relevant war. Den müssen wir einmal, sie kurz zumindest unseren Hut tippen in ihre Richtung.
Ein bisschen Liebe da lassen für JT and the Boys. Ich finde es ja wirklich auch schade, ein bisschen persönlich für Johannes Thiemann, dass er keine Consideration bekommen wird, vermutlich für irgendeins der Euroleague-Teams, weil die Saison, die er spielt, ist auf einem Level, ist hoch genug gewesen für mich, um ihn damit reinzuschmeißen. Aber da wird er einfach aufgrund des Records rausfallen. Aber klar, Real Madrid kommt nach Berlin, liegt mit 10 hinten am ersten Viertel.
Ja, langer Kampf. Es war vor allen Dingen, ich glaube, es einmal positive Signale. Also Komadji sah ganz anders aus, als ich ihn das ganze Jahr schon gesehen habe. Engagiert, bisschen schneller, ist nach einem Defensiv-Rebound hart gelaufen. Ja, diese Lob-Finishes gibt es immer mal, aber er war einfach anders von der Körpersprache her, anders von der Muskelspannung. Ein tolles Spiel gemacht. Wie gesagt, es gab Phasen, wo das Zusammenspiel zwischen Brown und Wetzel oder sogar zwischen Thomas und Wetzel einfach so ein bisschen. Du hast oft irgendwie 3, 4 oder sogar 5 Spieler auf dem Feld gehabt, wo du dachtest, okay, die funktionieren gerade, die sind gerade selbstbewusst, das klickt so ein bisschen, das Spiel zusammen. Wie gesagt, der relativierende Faktor wäre wieder, okay, wie gut ist Real Madrid gerade, aber das Spiel war so viel für mich wahrscheinlich mit das Beste, gerade so die erste Halbzeit, die ersten 25 Minuten, so die besten Alba-Minuten dieses Jahr. Und zumindest einmal wieder so ein bisschen hoffnungsstiftend, glaube ich, was vielleicht dann die Playoffs angeht, weil die sahen einfach anders aus. Ein Sterling Brown sah anders aus. Wie gesagt, Matt Thomas, wenn er das macht, das waren eben nicht nur die Freien, also wirklich hart gelaufen, sich seine Würfe erarbeitet, die getroffen. Und wenn sie nicht wirklich dann so ein bisschen einen Stretch gehabt hatten, wo sie viele gute oder okaye Würfe nicht getroffen haben, dann hätten sie echt eine Chance gehabt, das Ding zu gewinnen.
Ich weiß, dass der Stat sehr laut ist, also dass da viel Umgebungsgrundrauschen mitgenommen wird. Aber Khalifa Komadji in dem Spiel plus 18 in 27 Minuten, die etwas weniger als 13 Minuten ohne ihn, minus 25 Alba Berlin. Also hat dann Ich glaube schon, dass man das auch zu großen Teilen auf den Impact schieben kann, den er in diesem Spiel hatte. Das ist auch so ein bisschen das Frustrierende, wenn man so möchte, mit Khalifa Komadje, dass man immer das Gefühl hat, dass er solche Spiele dazwischen hat, wo er wahnsinnigen Einfluss ausübt im positiven Sinne und dann aber wieder andere Matchups, wo er sehr verloren wirkt. Aber klar, ich meine, du sprichst es an, Real Madrid. Ich habe mir die Frage gestellt, es ist natürlich so ein Abwarten, wann fangen die Playoffs endlich an, wir sind so weit vorne weg. Aber dieses vor sich hin stolpern, jetzt hat man gewonnen gegen Alba Berlin, aber sich schwer getan, davor, die Wochen sah es nicht allzu rosig aus. Wie viel Sorgen macht man sich oder ist es wirklich nur, ja, okay, die wollen jetzt einfach nur noch, dass die Playoffs beginnen?
Ich würde mir Sorgen machen. Ich glaube, wenn du so eine erfahrene Mannschaft bist, dann weißt du natürlich um die Gefahr von diesen großen Stretches, wo du nicht an deine 100 Leistungsgrenzen rankommst. Und ich glaube, dass du ab und zu wieder mal ein Ausrufezeichen setzen willst und dass ihnen das nicht gelingt. Also ich glaube, dieses Panna-Spiel zu Hause war für mich so ein Spiel, okay, wir haben jetzt waren ein bisschen sloppy die letzten Wochen, so lass uns mal wieder einmal kurz was beweisen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann würde ich mir Sorgen machen. Jetzt, keine Ahnung, Campazzo und Yabusele, die sich anschreien auf der Bank und solche Sachen, dass irgendwo mal Frustration aufkeimt. Gerade bei Campazzo, finde ich, beobachtet man das öfter. Ja, das gehört irgendwie auch so dazu. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, Reibung in so einem erfahrenen oder so smooth laufenden System. Aber, das war mir jetzt einfach zu viel. Der Stretch ist zu groß, die Stichprobe ist zu groß. Es war jetzt einfach, ich kann mich an, weiß nicht, wann der letzte richtig dominante Auftritt war. Und du musst den ab und zu, du musst es benutzen. Das ist zu gefährlich, weil sonst hast du irgendwie ein Playoff-Spiel und du verlierst das erste zu Hause und auf einmal kommt eben auch dieser Druck dazu, weil, stell dir vor, selbst wenn sie als Erster gegen den Achten, gut, wer wäre das vielleicht? Ich glaube nicht, dass da ein Matchup dabei ist, glücklicherweise für sie, der sie gefährden kann. Dass sie gefährden kann, aber ansonsten die Gefahr, dass wenn du wirklich eins verlierst und dieser Druck kommt von, du hast das ganze Jahr dominiert und du siehst aus wie eine Lachnummer, wenn du dann irgendwie Erster gegen Achter verlierst, das gibt es, das ist real, das kann allen passieren, no pun intended.
Ja, das wäre real gewesen letztes Jahr, ne? Das war nicht das 1 gegen 8 Matchup, aber gegen Partizan.
Ja, und das ist noch komischer, wenn du immer die Nummer 1 bist und alle sagen, das ist der große Favorit und dann taumelst du irgendwann und wachst auf im Ende April und du hast irgendwie, hast zu Hause eins verloren, und dafür haben sie jetzt auch zu viele Spiele schon verloren, dass sie diesen Nimbus, haben sie auf diesen Nimbus des Unantastbaren, haben sie auf jeden Fall verloren. Also es ist Blut im Wasser und es ist gefährlich, wie gesagt. Also selbst wenn sie das Gefühl haben, sie haben den Anschalter im Griff und sie können ihn jederzeit umlegen, den Schalter. Das ist ein gefährliches Spiel.
Wo natürlich wirklich Blut im Wasser ist, ist heute Abend. Also wenn ihr den Podcast heute hört, wenn ihr den Podcast am Donnerstag hört, dann missachtet all das. Bayern bei Valencia. Es wird nicht klarer als Ausgangslage. Bilanz gleich. Bayern könnte mit Partizan, die gestern gewonnen haben, wieder gleichziehen mit 14 und 16. Wenn man heute gewinnt, wenn man heute verliert, sieht es anders aus. Gedanken vor diesem Spiel?
Also erstmal der Gedanke, dass es jetzt wirklich greifbar ist, also irgendwie überraschenderweise, Efes hat ja gestern gewonnen, das heißt, Efes ist wieder in der Spur, dieses Asvel, ich weiß nicht, was mit Asvel zu Hause gerade los ist, also gestern große Chance gehabt, auch Maccabi zu schlagen, davor Efes geschlagen, also eines der heißesten Teams der Liga. Aber naja, mein Gefühl gegenüber Valencia ist, es ist so klar, ich mache mir ein bisschen Sorge, weil sie dieses letzte Spiel so unglaublich schlecht verteidigt haben und 118 Punkte oder 100 unglaublich viele Punkte abgegeben haben. Ja. Das sorgt oft dafür, dass es, also wenn Leben in dieser Mannschaft ist, dann ist es oft so, dass du dann wirklich nur, du schämst dich zwei Tage und dann arbeitest du eben wirklich im Training, auch wenn es eigentlich nicht geht, weil dann sagst du, okay, wir müssen das jetzt einmal runterbrechen, einmal hier kurz Stopp, wir müssen wieder das Ding in die Spur kriegen und dann passiert das manchmal. Du bist zu Hause, Aber wenn München so verteidigt, wie sie das in großen, also großen Abschnitten der Saison gemacht haben und jetzt auch wieder im letzten Spiel gemacht haben, dann ist für mich in München natürlich der Favorit da, das ist klar. Und du brauchst einfach, Chris Jones darf nicht der beste Spieler des Spiels sein. Du brauchst jemanden für mich, der, sei es wieder Booker, sei es wieder Ibaka oder vielleicht wieder Francisco, der wieder so in seinen Rhythmus der letzten Wochen findet. Aber du brauchst einen, der Chris Jones matcht, und dann sehe ich eigentlich, dann sehe ich nicht, wie Valencia, dass Valencia genug hat offensiv, dass sie München schlagen.
Wir haben es ja schon vor kurzem mal besprochen, weiß nicht, ob hier im Podcast oder ob das nur in der Konferenz war, Valencia, eine Mannschaft, die so wirkt, als würde ihnen die Luft aber sowas von ausgehen nach einer überragenden ersten Saisonhälfte. Da waren lange Zeit die klare Nummer 1 Defense der Liga, sind jetzt über die letzten 10 Spiele abgerutscht auf Defensivrating Platz Nummer 13 in diesem Zeitraum. Aber du sagst es natürlich, ne? Gegen Fenerbahce in alle Einzelteile zerlegt worden. Wie viel nimmt man sich noch vor? Denn die Chance ist natürlich auch für Valencia noch realistisch da. Sie haben so ein paar Spieler, die mich besorgen, aus Bayern-Sicht, in einem einzelnen Spiel, auch wenn die vielleicht ihre Leistung nicht immer so aufs Parkett bekommen, dauerhaft, aber so ein Sammy Ogilvy besorgt mich sehr, wenn ich Münchner bin, weil der einfach einen dieser Tage haben kann. Mich besorgt natürlich ein, ich weiß gar nicht, ob ich so besorgt bin um Brandon Davies. Ich habe das Gefühl, die Bayern haben gutes Personal, um das unter Kontrolle zu bekommen. Mich besorgt natürlich aus Münchner Sicht ein Chris Jones, der zuletzt aber auch gar nicht in Form war oder so wirklich seine Form nicht gefunden hat. Hatte mal so ein 20-Punkt-Ausbruchsspiel gegen Virtus Bologna, aber davor und danach eher, naja, Auftritte. Es ist eins dieser Spiele, für die man den Sport begleitet und für die man den Sport spielt, weil das ist heute einfach Pistole auf die Brust. Ja. Es muss heute gewonnen werden.
Das muss gewonnen werden. Und das Verrückte ist so ein bisschen für mich fühlt sich die Bayern-Saison bisher so, wie soll ich sagen, so lala an. Also nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so richtig grandios. Also es besteht die Möglichkeit, dass sie in die EU-League-Playoffs irgendwie reinrutschen, Pokal gewonnen haben, Meisterschaft gewinnen. Und wir irgendwie, keine Ahnung, im Juli zurückblicken und sagen, wow, was für eine unglaubliche Bayern-Saison. Mhm. Und das ist so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein komisches Gefühl in mir. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, ob das irgendjemand irgendwas bringt, dass ich das erzähle. Aber es ist so, weißt du, was ich meine? Es ist so, es fühlt sich nicht so an, aber sie haben jetzt wirklich die Chance irgendwie mit so, ich glaube, also das wird ja noch schwierig. Sie haben jetzt Valencia, also die Bayern werden wahrscheinlich sich nicht erstmal nicht um viel weiteres scheren, weil, wie gesagt, weil vielleicht das wichtigste Spiel der Saison neben dem Pokalfinale. Dann Maccabi zu Hause. Keiner weiß, was mit Maccabi los ist. Ich glaube trotzdem, dass die Münchner da favorisiert sind. Und dann müssen sie eins klauen. Und ich glaube, das könnte reichen. Und vorhin, wie gesagt, 4 aus 6 könnte reichen. Jetzt wären es halt 3 aus 5. Das ist wirklich machbar.
Ich glaube, warum sich das so anfühlt für dich, also wäre mein Tipp und meine Vermutung, weil es sich für mich ähnlich anfühlt, ist, weil diese Saison des FC Bayern Basketball so eine enorme Start-Stopp-Qualität für sich hat, dass man immer gefühlt, wenn man das Gefühl bekommen hat, ah, okay, jetzt hat die Mannschaft sich, gab es einen herben Rückschlag, dann gab es so ein richtiges Uff in die Magengrube aus der Sicht von Bayern-Fans. Man hat diese ersten paar Saisonspiele, wenn ich mich noch erinnere, Auftakt gegen Alba gewonnen. Dann hat man ein super Spiel gemacht bei Panathinaikos, dachte sich, boah, man ist auf Augenhöhe mit dieser Mannschaft gegen Baskonia gewonnen. Und dann wird man in alle Einzelteile zerlegt vom FC Barcelona. Wenige Wochen später verliert man dann gegen Kaunas und gegen Villarban. Uff. Und dann aber wieder diese enormen Aufstände, ne? 2 Siege gegen Partizan Belgrad mit dem Game-Winner, Overtime-Sieg gegen Baskonia, gegen Olympiakos Piräus auf Augenhöhe. Man weiß einfach nicht, wo muss ich das Level von diesem Team einschätzen, Spiel zu Spiel. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu den Trinkieri-Saisons, wo man mit den Münchnern ein bisschen mehr wusste, woran man ist. Und jetzt kannst du zwei sehr unterschiedliche Teams erleben, habe ich das Gefühl.
Ja, wollen wir hoffen, dass wir das Glamouröse, den großen FCB erleben, weil, so 2 Play-In-Spiele oder zumindest vielleicht erstmal 1 Play-In-Spiel mit deutscher Beteiligung, das wäre doch was. Das wäre uns was.
Und man hat den direkten Vergleich gegen Partizan. Das bedeutet, wenn man heute gewinnt, dann würde man wieder temporär auf Platz Nummer 10 springen. Das bedeutet natürlich noch nichts, denn, das haben wir auch schon oft angesprochen, das Restprogramm der Münchner ist ein sehr, sehr toughes. Wenn dann Maccabi kommt, dann stehen danach noch Spiele gegen den FC Barcelona, gegen Panathinaikos und gegen den AS Monaco an.
So, eins von dreien. Eins von den dreien musst du holen und dann hast du eine Chance. Wunderbar.
Cool.
Gibt's noch was? Möchtest du noch was loswerden?
Eigentlich nicht. Außer vielleicht, das ist eine Non-Basketball-Note. Hast du Lust auf eine Non-Basketball-Note?
Immer.
Ich möchte mich als in Bayern geborener und aufgewachsener Mensch entschuldigen für die Peinlichkeit unserer Staatsregierung, die offiziell Gendersprache an Schulen verbietet. Meine Freundin ist Lehrerin, das heißt, sie ist da direkt davon betroffen. Das ist eine der peinlichsten Sachen, von denen ich je gehört habe. Ich fand es schon peinlich, das als Politik-Item überhaupt vorzubringen in irgendwelchen Debatten, aber es tatsächlich in ein Gesetz zu gießen, ist eine der lächerlichsten Sachen, die ich je gehört habe. Und es tut mir leid, aus Bayern an alle, wie peinlich wir sind. Das wollte ich nur loswerden.
Das muss dir nicht leid tun, lieber Basti. Wir lieben dich trotzdem, auch wenn du Bayer bist. Und das ist okay. Du bist ein toller Mann.
Danke, Per, du auch. Dann hören wir dich irgendwo diese Woche noch. Bist du bei Konferenz?
Ich bin im Skiurlaub. Das heißt, ihr hört mich fluchen, wenn meine Kinder Skischuhe anziehen sollen und keine Ahnung, irgendwelche dicken Socken. Und das dauert alles eine halbe Stunde und dann muss wieder einer pinkeln und ich muss sie rauskratzen und dann haben sie kalte Finger und dann ist ein Schnee irgendwo reingelaufen und dann fallen sie irgendwo hin und dann muss ich irgendwas tragen, dann muss ich sie tragen, dann muss ich Skier irgendwo hintragen, dann haben sie irgendwo was vergessen. Also man hört mich. Aber nicht am Mikrofon.
Nee, am Mikrofon. Da muss auch kein Mikrofon dazwischen sein, weil das Fluchen laut genug ist, dass man es auch ohne Verstärkung hört. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Benny Zander ist im Urlaub nächste Woche.
Ja, der feine Herr, ja. Gut, der feine Herr ist klar. Der feine Herr, das ist, guck mal, jetzt siehst du den klaren Unterschied. Benny Zander, der sich in den Fußball reingehurt hat, und dann natürlich jetzt einfach sagt, als Freiberufler, wenn ich Urlaub mache, dann mache ich gar nichts. Hier siehst du mich als einfache kleine Leuchte, die dir von ehemaligen Glanzleistungen und tollen Spielen erzählt und im Urlaub trotzdem natürlich aufsteht morgens, um hier den Podcast vorzubereiten, damit er die Kinder in die Skischule schicken kann.
So. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine dritte Realität unter all diesen, den Mann in diesem Podcast-Trio, der gar keinen Urlaub macht.
Da merkt man, du hast gewonnen.
Wir machen mal die Reihenfolge.
Du hast dieses kleine Spiel gewonnen. Sehr schön. Also.
Glück auf für für den Skiurlaub, für die Skischule, Per. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.